Liebe Geschwister, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann. So in der Vorbereitung habe ich jetzt gerade so gedacht, ich bin ein Jena-Fan. Das hat nichts mit Fußball zu tun, Fußball interessiert mich auch, aber seit ich so ungefähr 1955, 56 das erste Mal ein bisschen näher mit Jena Bekanntschaft gemacht habe, zieht es mich immer wieder zum Planetarium und natürlich in die Gemeinde. Aber wir haben vor ein paar Wochen Besuch gehabt von unseren Enkelkindern aus Holland und unserer Tochter. Und was war denn ein sinnvoller Plan? Wir waren im Planetarium und anschließend im Optischen Museum. Heißt es so? Ja, Optikmuseum. Und da habe ich zwei ganz interessante Sachen gelesen. Zum einen, dass die Frau von Ernst Abbe mal so ganz persönlich bekannt hat, dass sie bei ihrem Mann gelernt hat, was christliches Handeln ist, christliche Verantwortung. Und jener, die wissen hundertprozentig, was alles dahinter steht, soziale Innovationen in seiner Wirkungsgeschichte, von denen mancher heute nur träumen kann, weitsichtiges Handeln und damit sehr, sehr beispielhafte Lebensführung. Wer dann so in die philosophischen Sachen reinguckt, der merkt, das ist nicht immer alles so christlich fundiert, aber das Handeln war entscheidend. Und das andere, mir ist aufgefallen, an einer Stelle heißt es, dass der Carl Zeiss, der ja mit Ernst Abbe zusammengearbeitet hat, ihm einen Vertrag vorgelegt hat, der den Ernst Abbe in seiner Freiheit, andere Dinge zu tun, beschnitten hat. Ihn also sehr stark gebunden hat an diesen Auftrag. Und Ernst Abbe hat es scheinbar erst ein bisschen später gemerkt, aber dann war es zu spät, er war sozusagen gebunden. Und auch das ein Beispiel für Verantwortung, für Treue, für weitsichtiges Handeln. Soweit also zu diesem Stichwort, ich bin ein Jena-Fan. Das Zweite, zu unserem Predigttext, der eigentlich ein paar sehr anstößige Aussagen enthält, zumindest für fromme Leute, Irritationen, ist mir noch aufgefallen, dass gerade der Evangelist Lukas eine ganze Reihe von Geschichten überliefert, zum Teil in seinem sogenannten Sondergut, Geschichten, die davon reden, wie Menschen mit Geld umgegangen sind. Eine der bekanntesten Geschichten ist die Geschichte vom reichen Kornbauern, der nichts weiter, nichts Besseres zu tun hatte, dem nichts Besseres einfiel. Ich will größere Scheunen bauen, damit ich all das unterkriege, was ich habe und damit langfristig meinen Reichtum sichern kann. Er hätte sich berufen können auf Josef, der damals in Ägypten eine weitsichtige Politik betrieben hat. Aber ihm persönlich wird gesagt, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und was wird das Bleibende sein, was du dir vorbereitet hast? Du stehst mit leeren Händen da. Was für ein Narr bist du? Das andere Beispiel aus dem Lukas-Evangelium, die Geschichte von Zachäus, der als Bestgehasster seiner Stadt Geld gescheffelt hat aufgrund von überhöhten Pachteinnahmen. Denn er war ein Oberzöllner und hatte Unterzöllner unter sich und hat sie sozusagen an die finanzielle Kandare gelegt und von ihnen erpresst, was sie nur mit größter Not erwirtschaften konnten. Und dann in der Begegnung mit Jesus kommt es zu dieser wunderbaren Aussage, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen und wenn ich jemand betrogen habe, das gebe ich vielfältig wieder. Da kann man ein paar Predigten dazu halten. Auf jeden Fall, die Begegnung mit Jesus kann einen Menschen drehen, kann seine Sicht um 180 Grad verändern, seine Blickrichtung völlig neu orientieren, eine wunderbare Geschichte. Und ein drittes Beispiel, in Lukas 12, Vers 45, da wird von Jesus ein Gleichnis berichtet von dem bösen Knecht. Ich lese das mal ganz kurz. Seid bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Petrus aber sprach: Herr, sagst du dieses Gleichnis zu uns oder auch zu allen? Der Herr sprach: Wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Leute setzt, damit er ihnen zur rechten Zeit gibt, was ihnen zusteht? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht und fängt an, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich voll zu saufen, dann wird der Herr dieses Knechts kommen an einem Tage, an dem er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn in Stücke hauen lassen und wird ihm seinen Teil geben bei den Ungläubigen. Wie gesagt, das ist nur eine Parallelstelle zu unserem heutigen Predigttext, aber sie macht deutlich, dass Jesus durchaus auch ein Sozialreformer war, durchaus auch jemand, der die Missstände seiner Zeit gesehen und beim Namen genannt hat. Mich hat das sehr berührt, weil wir gerade aus einer Woche kommen, in der ein gewisser Silvio Berlusconi seinen Hut nehmen musste oder in diesen Stunden nehmen wird. Und wer die Nachrichten verfolgt hat, der fühlt sich einfach an diese Geschichte hier erinnert, was da so abgelaufen ist. Oder wenn wir an Georgios Papandreou denken, der seine Demission eingereicht hat, und dann merken, dahinter steht nicht nur eine Person, dahinter steht ein ganzes System, dahinter steht ein ganzes Volk, dahinter steht eine Philosophie, dahinter steht ein Zeitgeist, der so tut, als könnte man alles als sein Eigen betrachten und sich auf sich selbst fokussieren und ganz egal, wie die Karre läuft, es wird schon irgendwie gehen. Natürlich könnten wir auch von unserer eigenen Nation reden, aber in unserem Predigttext geht es darum, dass Jesus nochmal von einer anderen Seite ein Beispiel anspricht. Ich lese das in einer neueren Übersetzung. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Als ihm erzählt wurde, dass dieser seinen Besitz verschleuderte, stellte er ihn zur Rede. Was muss ich von dir hören? Bring mir deine Abrechnung. Du bist entlassen. Der Verwalter überlegte, was mache ich jetzt? Meinen Posten bin ich los. Ein Feld umgraben kann ich nicht und zum Betteln bin ich zu stolz. Aber ich weiß, was ich tue. Ich mache mir Freunde, die mir weiterhelfen, wenn ich arbeitslos bin. Er ließ alle Männer zu sich rufen, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Den ersten fragte er: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der Mann antwortete: Ich muss ihm 100 Fässer Olivenöl geben. Hier ist dein Schuldschein, erklärte ihm der Verwalter, trag 50 ein. Und wie hoch sind deine Schulden? Fragte er einen anderen. Ich schulde meinem Herrn 100 Säcke Weizen. Hier, nimm den Schuldschein und schreib 80, forderte er ihn auf. Jesus, der Herr, lobte das vorausplanende Handeln des gerissenen Verwalters, denn im Umgang mit ihresgleichen sind die Menschen dieser Welt klüger und geschickter als die, die sich zu Gott bekennen. Jesus erklärte seinen Jüngern: Ich sage euch, so klug wie dieser ungerechte Verwalter sollt auch ihr das Geld einsetzen. macht euch Freunde damit, dann werdet ihr, wenn euch das Geld nichts mehr nützen kann, einen Platz im Himmel bekommen. Wahrlich ein weites Feld und ein schwieriger Zusammenhang. Zunächst mal habe ich aus dieser Geschichte entnommen, dass Jesus ein sehr aufmerksamer Zeitgenosse war, der sehr genau hingeschaut hat, wie die Menschen leben und woran sie ihr Herz hängen. Und ich glaube, Jesus würde das heute ganz ähnlich beobachten und ganz ähnlich sagen müssen: Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und dann sagt Jesus ja aber an einer anderen Stelle: Es kann aber niemand zwei Herren gleichzeitig dienen. Und das heißt mit anderen Worten, Jesus führt uns einen geistlichen Weg, einen gedanklichen Weg, der uns veranlasst, bereit zu sein, Entscheidungen zu treffen. Mindestens eine Entscheidung im Leben ist unverzichtbar. Die Entscheidung, woran will ich mein Herz hängen? Jesus lehrt uns, Verantwortung wahrzunehmen. Jesus scheut sich nicht, uns einen kräftigen Denkanstoß zu geben, indem er eine solche anstößige Geschichte erzählt. Ich habe das unwillkürlich in meiner Vorbereitung in Parallele setzen müssen mit der Geschichte vom Zachäus. Und dann kommt für mich dabei heraus, da gibt es also gab es die Möglichkeit, sowohl im Zoll wie auch in der Landwirtschaft Konzessionen zu vergeben. Es gab, wie es auch heute wieder ist, Konzerne, Latifundienbesitzer oder andere wirtschaftliche Größen, die natürlich etwas vom Leben haben wollten und dann die Arbeit an andere delegiert haben, die also sich Verwalter gesucht haben. Und die Verwalter hatten ein ähnliches Denken wie die großen Bosse und haben gesagt: Natürlich, ich muss auch leben. Das heißt, ich bin meinem Vorgesetzten, meinem großen Chef, verantwortlich, ihm zu einem gesicherten und wachsenden Reichtum und Lebensunterhalt zu verhelfen. Aber für mich selber brauche ich das auch. Also das, was ich wieder an andere untergliedere und weitergebe, das muss für mich auch ertragreich sein. Mir ist das mal aufgefallen in der Zeit nach dem Ausklingen der DDR. Ich kam in ein Geschäft mit jemand anders zusammen und es ging darum, irgendein Gerät zu kaufen. Und dann sagte mein Partner: Na, reden Sie doch mal mit Ihrem Chef, ob man da nicht noch was machen kann. Das heißt, ob man an der Preisschraube drehen kann. Ob es nicht möglich ist, noch einen Preisnachlass zu erwirken, möglichst 10-20%. Wir wissen, wie das heute im Automarkt ist. Und mancher Unbedarfte fragt sich dann: Wie geht das überhaupt? Wie ist das möglich? Wir brauchen das jetzt nicht weiter zu durchleuchten, sondern ähnliche Prinzipien, ähnliche Handlungsweisen gab es damals also auch. Und es gab damals, genau wie heute, das Denunziantentum. Dass also Leute da waren, die gesagt haben: Ei, ich merke, da geht es nicht ganz koscher zu, ich werde das mal dem Chef hinterbringen und dann werde ich bei ihm in der Achtung steigen, dann habe ich bei ihm ein Stein im Brett. All solche Verhaltensweisen hat Jesus gesehen, aufgegriffen und in dieser Geschichte zusammengefasst und kommt dann zu dieser Aussage, dass er den betroffenen Menschen schildert als einen, der jetzt erkannt hat, was da im Busch ist, was da im Hintergrund läuft. Das macht mir meine Karriere kaputt. Ich muss jetzt sehen, wo ich bleibe. Ich streiche einfach die Schulden meiner Schuldner, die eigentlich die Schuldner meines Chefs sind, zusammen. Und der den Vorteil davon hat, bin ich am Ende. Wenn ich wirklich gefeuert werde, dann kann ich mich an sie halten und dann werden sie mich nicht rausschmeißen, wenn ich am Ende sogar noch obdachlos bin und nicht mehr weiß, wo ich bleiben soll. So hat dieser Mann gehandelt und er hat sozusagen die Geschäftswelt durchschaut und hat zu einer sehr schnellen Entscheidung gefunden. Und dann heißt es in der Summe, Jesus lobte das vorausplanende Handeln des gerissenen Verwalters. Was heißt das für uns? Wenn wir die Geschichte lesen, dann können wir ganz gelassen sein, Jesus hat nicht seine eigenen Prinzipien über den Haufen geworfen, von Treue, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Er hat einfach nur eine Situationsbeschreibung abgegeben und hat dann aber gesagt, ihr könnt an diesem Mann lernen, was es heißt, im entscheidenden Moment erstens überhaupt eine Entscheidung zu treffen und zweitens eine Entscheidung zu treffen, die zukunftsweisend ist. Das war der Vergleichspunkt in diesem Gleichnis. Also niemand kann auf den Gedanken kommen, jetzt kann ich auch Wucherpreise nehmen. Niemand kann auf den Gedanken kommen, jetzt kann ich auch mit den Wölfen heulen. Jetzt kann ich auch andere übers Ohr hauen, so wie es mir am besten gefällt und wie es mir am besten tut. Sondern Jesus hat sozusagen ein dunkles Wandbild gemalt und einen einzigen Gedankenblitz daraus herausleuchten lassen, der bedeutet, in dem Moment, wo ich ein angemessenes Krisenbewusstsein habe und aufgrund meiner Erkenntnis der kritischen Lage eine Entscheidung treffe, und zwar eine sofortige und konsequente Entscheidung, in dem Moment habe ich klug gehandelt. Und dann kommt Jesus auf diese zweite abschließende Aussage. Ich sage euch, so klug wie dieser ungerechte Verwalter sollt auch ihr das Geld einsetzen, macht euch Freunde damit. Dann werdet ihr, wenn euch das Geld nichts mehr nützen kann, einen Platz im Himmel bekommen. Nun wissen wir aus unserer Bibelkenntnis und spätestens auch seit der Reformation, dass wir uns mit Selbstgeißelung oder mit unendlichen Opfern unseres eigenen Lebens nicht den Himmel erkaufen können. Wer gerettet werden will, erfährt es durch Gnade. Das ist ein Geschenk. Aber wenn ich ein großes Paket geschickt bekomme, dann muss ich mich entscheiden, das auch aufzumachen. Und das, was mir geschenkt worden ist, auch mir zu eigen zu machen, es anzunehmen, es in mein Leben zu integrieren, einzubauen. Das heißt, mein Leben auch zu verändern. Dazu lädt uns Jesus ein und dazu macht er uns Mut. Das heißt, in der Summe, auch ich bin ein Mensch wie jeder andere hier und habe Dinge in meinem Leben, von denen ich mich noch nicht getrennt habe. Bei mir gehören Bücher dazu. Auch solche, die ich überhaupt noch nicht gelesen habe und die ich wahrscheinlich in den letzten 5 oder 10 oder 20 Jahren meines Lebens wohl nicht mehr lesen werde. Aber wo ich merke, die haben auch keinen Wert mehr. Keiner interessiert sich dafür. Komisches Ding, ne? Warum kann ich mich nicht entscheiden, mich davon zu trennen? Ist nur ein Beispiel von vielen und jeder von uns kennt seine eigenen Beispiele. Warum wage ich es nicht, eine Entscheidung zu treffen, einen Schlussstrich zu ziehen? Das kann so weit gehen, dass du schon lange hier im Gottesdienst oder in deinem Leben, in deinem Bibelstudium begriffen hast, gespürt hast, Gott lädt mich ein zu sich, Gott möchte, dass er im Mittelpunkt meines Lebens steht und nicht mehr das, was ich habe. Gott möchte den ersten Platz bei mir einnehmen. Du weißt es schon lange, aber du konntest dich noch nicht entscheiden. Warum eigentlich? Dass wir heute den Tag vor dem Ewigkeitssonntag haben, Volkstrauertag ist das, glaube ich, allgemein, das ist zumindest dazu geeignet, uns wieder daran zu erinnern, dass unser Leben endlich ist. Und auch diese Geschichte redet davon, dass unser Leben endlich ist und dass es gut ist, sich auf die Zeit danach, auf das ewige Leben einzustellen und unser Leben wirklich und wirksam in Gottes Hand zu legen. Das heißt, natürlich ist Altersvorsorge wichtig, aber hast du schon dein Haus bestellt? Hast du dir schon überlegt, was du noch von deinem Besitz unmittelbar in den Dienst Gottes stellen kannst? Vielleicht kann es ja dazu führen, dass dann doch in absehbarer Zeit hier der Bau beginnt, um es konkret zu machen. Ich möchte aber so gegen Ende meiner Predigt noch ein Zitat lesen, das ich gefunden habe. Eigentlich ist diese Art und Weise, wie Jesus über den Mammon redet und über unseren Umgang mit den uns anvertrauten Gütern, auch noch von der Seite interessant. Man wird also nicht nur den Humor beachten müssen, der aus dieser Erzählung herauszuhören ist, sondern auch die leise Wehmut, die durch die Schlusswendung hindurch klingt. Ach, dass die Frommen, die Gläubigen, die Kinder Gottes in ihrer Weise ebenso geschickt, ebenso zielbewusst, ebenso vorausschauend denken und handeln wollten, wie die gerissenen Geschäftsleute. Dieser Ausdruck basiert auf der Geschichte, die Jesus erzählt hat. Ich will jetzt nicht sagen, Anwesende ausgeschlossen. Man muss also einmal ernsthaft darüber reden, dass Mangel an Klugheit, Vorsicht und Energie kein besonderes Kennzeichen christlicher Gesinnung ist. Wie sehr wird das Christentum kompromittiert, nicht etwa durch die lautere Einfalt kindlicher Frömmigkeit, wohl aber durch Ungeschick und Torheit, durch einen Mangel an Nüchternheit und Vorsicht, durch ein plumpes Hineintappen in Abenteuer, in Misserfolge und Enttäuschungen durch Leute, die von Gottvertrauen reden, wo sie einfach zu wenig gedacht und schlecht gerechnet haben. Man wird freilich auf der anderen Seite ebenso deutlich sagen müssen, dass die Sache des neuen Zeitalters, das mit Jesus begonnen hat, eben nicht mit rücksichtslosem Einsatz aller Mittel geführt werden kann, dass eben hier am allerwenigsten der Zweck die Mittel heiligt, vielmehr das unrechte, unlautere, der weltlichen Klugheit abgeschaute Mittel den frömmsten Zweck vergiftet und zerstört. Also, der Autor hat hier daran erinnert, dass wir Menschen durchaus in der Gefahr sind, wenn wir uns auf die Seite Gottes gestellt haben, wenn wir uns für Jesus entschieden haben, dass wir dann eine Art von Gottvertrauen entwickeln können, die solche Defizite hervorbringt. Und Jesus wollte das eben gerade nicht. Er wollte eben gerade erreichen, dass wir die äußerlichen, sachlichen Verhältnisse auch sachlich behandeln. Und dass wir uns nicht durch eine besonders entwickelte Frömmigkeit in einen nebulösen Umgang oder gar in eine Unordnung in Bezug auf die Dinge dieser Welt hineinsteigern. Das mag zu einigen Konsequenzen führen. Liebe Geschwister, wir haben von den aktuellen Nachrichten Andeutungen jetzt mitbekommen nochmal. Ich glaube, wir haben Verantwortung für unsere Obrigkeit zu beten, für die weitere Entwicklung in Deutschland und Europa und in der Welt, damit wieder Menschen Verantwortung übernehmen. Aber wir müssen uns auch selber fragen, wo wir bereit sind, Verantwortung zu tragen und Dinge beim Namen zu nennen, die Wahrheit auf den Leuchter zu stellen, damit nicht einfach alles so läuft, wie es gelaufen ist und jeder versucht, sein Schäfchen ins Trockene zu bringen. Und auf der anderen Seite, wir haben von der Arbeit von Open Doors gehört, wir sind auch verantwortlich dafür, nicht nur für Menschen in Verfolgung zu beten, sondern eventuell auch in der Stadtverwaltung oder bei irgendwelchen staatlichen Stellen zu sagen, wo ein Schlendrian eingetreten ist und wir in unserem eigenen reichen Land Menschen diskriminieren, nur weil sie geflohen sind aus Verfolgungssituationen im Iran, in Syrien oder in anderen Ländern. Wir sind einfach aufgerufen, wach zu sein und Verantwortung zu tragen, wo Gott sie uns vor Augen stellt oder vor die Füße legt. Und in der Summe, wir sind eingeladen, dieses alles mit einem unmittelbaren Gottvertrauen zu verbinden, weil wir wissen, wir müssen unsere Existenz in der Ewigkeit nicht vorbereiten und sichern durch irgendwelche materiellen Dinge, die wir hier festhalten, sondern gerade indem wir sie loslassen oder indem wir sie konkret einsetzen für das Gute, das Gott uns vor Augen gemalt hat, werden wir das Wunder erleben einer Geborgenheit schon jetzt, wenn es ans Sterben geht. Darauf dürfen wir vertrauen und das führt zu einer wunderbaren Gelassenheit, weil Jesus uns das vor Augen gemalt hat, weil er es uns vorgestellt hat und wir dürfen ihm folgen. Lasst uns also wachsam und sehr getrost und mit ganz viel Liebe in dieser Welt unterwegs sein, den Menschen begegnen und einander dienen. Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Amen.